Herzlich willkommen zur Episode 89. Ein großartiges Buch. Der Titel lautet Beziehungsweise. Beziehung kann man lernen von Vivian Dittmar. Und da werden wir natürlich über Beziehung sprechen, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch, was es bedeutet, gute Beziehungen, Arbeitsbeziehungen gelingend zu gestalten. Und ich habe mir dazu wieder eine tolle Leseoptimistinnen-Gast mitgebracht, nämlich die Steffi Gröschow von Perlrot. Ich liebe diese Farbe, du hast sie auch im Hintergrund, auch wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das heute nicht sehen. Sag herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Angela, ich freue mich so, dass wir uns einem so schönen Thema widmen können, beziehungsweise. Und wenn ich was zu mir sagen soll, dann zitiere ich sofort den ersten Satz aus dem Buch. Ich bin keine geborene Beziehungsexpertin. Damit fängt Vivian Dittmar an. Und schon allein diesen Satz fand ich so bezaubernd in diesem Buch. Und was ich sonst noch bin, ich bin Begleiterin von Organisationen, die sich auf die digitale Transformation einlassen, also sprich Digital Communication, Collaboration and Culture, und begleite da Projekte, die meistens mit einer Plattformeinführung oder mit einer Plattformbelebung einhergehen und dann die Organisationsentwicklung mitdenken.
Sehr spannend, weil ich glaube, da geht es auch immer sehr um Beziehungen. Und da möchte ich auch gleich mal mit dir einsteigen. Das Buch ist, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja von 2015, also fast schon ein bisschen älter, wenn man so will. Warum denkst du, oder du hast das Buch mir ja vorgeschlagen, warum ist es heute aktuell? Warum sollte man das heute auf jeden Fall auch lesen? Und wo ist der Bezug?
Also da kann ich eine ganze Handvoll Gründe aufzählen. Ich glaube, ganz, ganz viele Organisationen sind ja auf dem Weg zur Veränderung. Und wenn wir uns in die Welt, in der Welt umgucken, da spüren wir ja auch, dass etwas in Bewegung ist, dass etwas im Wandel ist. Und bevor etwas Neues entstehen kann, gibt es ja meistens richtiges Chaos. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da stecken wir gerade mittendrin. Und wenn wir mal so anschauen, also nur so private Beziehungen, dann merken wir ja auch, dass wir scheinbar in so einer kollektiven Beziehungskrise uns befinden. Die Anzahl und die Qualität der Beziehungen nimmt scheinbar ab. Ich komme aus Berlin, Hauptstadt der Singles, sage ich immer. Und wenn wir so ins Business nochmal reinschauen, da merken wir, das Arbeitsleben kommt mächtig durcheinander momentan. Die Leute sind sehr erschöpft, die Leute sind sehr unverbindlich. Es gibt einen riesengroßen Fachkräftemangel, wo ich sage, aha, Thema Beziehungen spielt eine Rolle. Und wenn wir nochmal so anschauen, wir haben die Smartphones eingeführt. Und die ganze Gesellschaft hat sich dadurch verändert. Und dann kamen die sozialen Netzwerke, da haben wir wieder gemerkt, das ist nicht alles gut, was in der Welt passiert, aber es gibt natürlich auch viele Vorteile davon. Und jetzt kam das Zeitalter der Dating-Apps, wir swipen um die Liebe und dann auch noch jetzt die neuen Arbeitskollegen, nämlich KI, ChatGPT und so weiter. Und dann denke ich, gerade jetzt sollten wir so das Augenmerk auf den Gegentrend langsam richten, weil alle diese Digitalisierung, diese Technisierung, diese künstliche Intelligenz wird unsere Sehnsucht nach Verbindungen, die Sehnsucht nach tiefen Beziehungen nochmal anfachen. Und dann merke ich ja auch, dass wir diese riesengroßen Probleme in dieser Welt ganz, ganz schwierig nur gehandelt bekommen. Also wir merken mit dem Klima, das ist ja schon seit Jahrzehnten irgendwie Thema. Jetzt ist es so schon um 12 und jetzt müssen wir endlich mal ins Tun und ins Handeln kommen und wir merken, wie langsam das geht. Und ich überlege mir, ob das nicht vielleicht auch daran liegt, wie Politiker zum Beispiel in Beziehungen gehen, wie sie zusammenarbeiten, wie die Wissenschaftler mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie wir in Organisationen miteinander umgehen. Ich glaube, das hat alles mit diesem Thema Beziehungen zu tun. Und ich glaube, ne, dieses Thema Beziehungen ist wichtiger denn je.
Finde ich super spannende Aspekte, und wir kommen, denke ich, wenn wir jetzt so uns durchs Buch arbeiten, da auf die einzelnen Punkte auch zu sprechen. Was zwei Punkte für mich vorweg. Das erste, also du hast mir das Buch vorgeschlagen. Ich denke mir dann ja erstmal nichts bei dem Titel, und erst beim Lesen habe ich gemerkt, ich habe den Titel gar nicht verstanden erstmal. Nämlich, man muss ihn ja richtig betonen. Ich habe an dieses, naja, beziehungsweise ist es halt so und so und so, ne? Also dieses Unverbindliche. Aber gemeint ist ja, beziehungsweise zu werden, also Beziehungen klug zu gestalten. Und da fand ich das super gut. Sie sagt das ja auch am Anfang. Sie bietet ihre Gedanken und Überlegungen wie eine Art Reiseführer an. Also das ist jetzt auch, das muss man auch dazu sagen, das ist jetzt kein Buch, das man so locker flockig wegliest. Es sind auch immer, finde ich, sehr gelungen so Übungen drin in den einzelnen Kapiteln und Reflexionsfragen. Also man kann richtig gut arbeiten mit dem Buch, also an sich und seinen Beziehungen arbeiten. Und der Begriff, der mich am meisten dann auch jetzt bei der Bedeutung für dieses Buch angesprochen hat, ist, dass sie sagt, es geht um die grammatikalische Grundstruktur unserer Beziehungen. Und sie versucht mit diesem Buch das eben umzuschreiben, weil wenn wir uns mit dieser Grammatik der Beziehungen auseinandersetzen, dann verändert es alles. Und so wie du halt sagst, ne, persönliche Beziehungen, berufliche und auch politische. Und da möchte sie eben einen Beitrag dazu leisten. Und das ist ja auch absolut gelungen.
Das fand ich auch, vor allen Dingen der Untertitel, ne, beziehungsweise und dann Beziehungen kann man lernen, der macht doch ganz schön Mut. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich dachte, ja, es kann eigentlich jeder und jetzt sollten wir vielleicht nur noch mal gucken, was machen wir denn eigentlich oder was machen wir nicht?
Genau, und da können wir ja mal einsteigen. Also fand ich sehr erhellend, muss ich mal sagen, weil es gibt so viele Selbstverständlichkeiten, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt, und da legt sie quasi den Finger in die Wunde. Und das geht beim Thema Machtgefälle in Beziehungen los. Und sehr schöne Übung habe ich auch gleich für mich gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen erging. Ich bastel dann immer gerne mit, ne? Sie sagt, mach dir mal eine Diagonale auf dem Zettel und dann überleg dir mal in Beziehungspaaren, die dir spontan einfallen, wo gibt es Beziehungsgefüge, wo einer eben die obere Stellung hat und einer die untere. Und da fallen dir sofort, also Lehrer, Schüler, Chef, Mitarbeiter, Eltern, Kind, also Pfarrer, Schafe, also wenn so, ne? Es fallen mir sofort unglaublich viele Beziehungspaare ein. Wenn man dann aber überlegt, und welche fallen dir ein, wo auf Augenhöhe, also wo es keine Trennlinie dazwischen gibt, da musste ich schlucken und dachte, also da ist immer spontan nichts bei mir. Und das zeigt schon mal, sie schreibt es dann so schön, dieses Machtgefälle ist so tief in unserer DNA verankert. Also das ist unsere heutige Grammatik der Beziehungen, dass wir da auch ganz schwer rauskommen. Und so wie du sagst, wenn es um eine Arbeitsbeziehung geht oder solche, auf einmal reden alle von gleichwertigen Beziehungen. Wir wollen Partnerschaft auf Augenhöhe, aber wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir setzen uns gar nicht damit auseinander, dass das ein bewusstes Auseinandersetzen mit Machtgefällen und mit dem Miteinander ist.
Ging mir genauso. Natürlich habe ich auch diese Übung mitgemacht und mir sind auch gleich, weil ich im Gesundheitswesen auch unterwegs bin, sind mir natürlich auch gleich so eine Sachen eingefallen, die man in Organisationen, die ja an sich schon hierarchisch aufgebaut sind, immer irgendwelche Machtgefälle hat. Und selbst wenn Organisationen diesen Anspruch haben, ne, flache Hierarchien zu haben oder auch Teams, wo es keine Hierarchien gibt, müssen wir ja trotzdem noch damit umgehen, dass jemand mehr Wissen hat als der andere. Also dass es immer so eine, ich sage jetzt mal, Themenführerschaft gibt. Und das sind manchmal nur so Kleinigkeiten und so graue Töne, sage ich jetzt mal, in Meetings oder in gemeinsamen Projekten. Und da merken wir schon, wie schwierig uns eigentlich dieses Thema fällt. Und dann müssen wir ja auch noch berücksichtigen, dass die meisten Organisationen ja jetzt geführt werden, meistens von Männern. Ganz viele auch Männer, die noch aus einer Zeit kommen, wo ja dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau ganz normal war. Also der Mann hatte in der Familie das Sagen, der war meistens der Hauptverdiener. Frauen, ne, in den 50er oder in den 60ern sind auch ganz oft zu Hause geblieben, hatten noch keinen eigenen Beruf, sondern haben sich um diese Familie gekümmert. Und dann gab es ja sozusagen in den Familien damals ein ganz automatisches Machtgefälle, worauf sich aber auch alle eingelassen haben. Und jetzt sind wir eben halt in der Situation, ne, die Frauen gehen arbeiten, die verdienen ihr eigenes Geld und haben damit ja auch eine gewisse Unabhängigkeit erreicht. Und jetzt sagen sie natürlich, nee, Macht und Machtansprüche, da gehen wir jetzt nicht mehr mit. Und dass es da ordentlich Reibung gibt und wir noch lange nicht da sind, ne, wo wir sein wollen, das merkt man ja auch an den Punkten, dass eben halt, ne, meistens Männer in den Führungsetagen sitzen, der Frauenanteil da noch sehr gering ist. Man merkt das an der Bezahlung, dass eben halt noch nicht Männer und Frauen überall denselben Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Und man merkt das eben halt auch an diesen, wenn man jetzt zum Beispiel mal in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, in LinkedIn, dass es da noch ganz, ganz viele Frauen gibt, die sich eben halt für dieses Thema engagieren. Und wir hatten jetzt in unserer Community Haltung erweitern, da gibt es auch so eine Gruppe beziehungsweise Haltung, hatten wir jetzt auch mal eine heftige Diskussion darüber. Und da meinten wir eben halt auch, naja, das ist so einem ausgewogenen Balance zwischen dem männlichen und dem weiblichen kommt, sollte man das weibliche mal übertreiben und zum Beispiel mal sagen, ja, mal so ein Gedankenexperiment, die nächste Wahlperiode ist nur für Frauen, nur Frauen haben das Wahlrecht und die Männer dürfen nicht wählen. Also mal so eine bewusste gedankliche Übertreibung und was würde das mit uns machen? Wie würden sich dann eine Frauen fühlen? Wie würden sich Männer fühlen? Wie würde sich das in der Gesellschaft auswirken?
Das ist ein spannendes Experiment. Das ist ein bisschen, also ich beschäftige ja auch mit diesen Zukunftsthemen, wo es so Szenariotechniken gibt. Und genau das ist das Wichtige dabei, sich einfach mal in so eine Situation hineindenken und dann, so wie du es schilderst, mal überlegen, was würde das in seiner Konsequenz bedeuten und wie würden wir dann damit umgehen? Sehr spannend, finde ich super, super gut. Und also, wie es eben so schreibt, also dieses eine, sich nochmal bewusst zu machen, es ist einfach Fakt, dass es dieses Machtgefälle gibt. Und ich habe dann nämlich nur beim Lesen auch nochmal drüber nachgedacht. Also so Geschichten wie, ich habe ja auch hier im Podcast schon über Lalou und diese Reinventing Organizations geredet. Und es ist genau dann eben immer auch diese Schwierigkeit, wenn ich jetzt sage, hey, ich will kein Machtgefälle mehr haben, ich will alles auf Augenhöhe. Dann muss ich aber auch nochmal drüber nachdenken. Auf der einen Seite, es hat durchaus sein Vorteil, so eine Beziehungsstruktur, weil man einfach, ich sag mal, konfliktfreier lebt und nicht alles immer hinterfragt und hinterdenken muss. Und zum Nachteil aber, wenn man über solche Machtgefälle nachdenkt, dann ist es einem eben genau dieses, einer hat Recht und der andere nicht. Also einer kann sagen, wo es lang geht. Und das eröffnet natürlich dem Machtmissbrauch Tür und Tor. Also sich diesen zwei Polen bewusst zu sein, glaube ich, ist wichtig, auch wenn man im Unternehmen sagt, wir wollen Hierarchien abschaffen. Es ist für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrscheinlich im ersten Moment anstrengend, so nach dem Motto, was soll ich jetzt machen, wenn ich nicht weiß, wenn der Chef nicht sagt, was Sache ist. So, wir sind es einfach. Ja, komplett einfach, haben das so intus. Und das Zweite, was da noch dazu kommt, das hat mich auch noch mal richtig zum Nachdenken gebracht, ist, unsere Kultur unser Verständnis von Unabhängigkeit. Also das ist ja, sage ich mal, zumindest im Westen ein ganz hoher gesellschaftlicher Wert. So werden wir ja auch, sie schreibt es auch so, so werden wir definiert im Erwachsenwerden. Ah, wenn du groß bist, dann schaffst du das alles alleine. Also dieses kulturelle Ideal der Unabhängigkeit macht so viel mit uns und auch mit mir. Also ich bin genau in diesem Glaubenssatz groß geworden oder der steckt mir noch inne. Ich schaffe das alleine. Ich muss das alleine schaffen und ich brauche niemanden dazu. Und dieses Plädoyer von Abhängigkeit im Wechselspiel mit Unabhängigkeit, das zu verstehen, das ist ein ganz toller Gedanke, den sie da ausführt.
Der Gedanke, der hat mich auch angesprochen, weil ich glaube, nämlich gerade auch für so Paarbeziehungen, dass es so ein gesundes Verhältnis zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit geben muss oder zwischen Freiheit und einer gesunden Abhängigkeit. Ich finde das immer schön, wenn man es bezeichnet als Anatomie in der Verbundenheit. Und das ist ein Ideal, was aber, oder nicht ein Ideal, sondern das ist eine schöne Entwicklungsstufe, die aber voraussetzt, dass ich erkenne, wenn ich mit jemandem in eine Beziehung eintrete, dann muss dieses Gleichgewicht da sein. Und dann bedeutet es eben halt auch, ich gehe in Beziehung, ich gehe in eine Verbindung und damit begebe ich mich ja auch in eine Abhängigkeit, indem ich in eine Abhängigkeit von, ich möchte dir vertrauen, ich möchte vielleicht, wenn ich in einer Paarbeziehung bin, eine Zärtlichkeit, Liebe, Aufmerksamkeit und diese Gratwanderung zwischen dieser Autonomie, ich möchte mich verwirklichen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte meine Freiräume, ich möchte meinen Hobbys nachgehen, ich möchte mich mit meinen Freunden treffen und zwischen dem, ich möchte aber auch mit dir zusammen sein, mit dir gemeinsame Zeit verbringen und Verantwortung für unsere Beziehungsgestaltung zu übernehmen. Da diesen Tanz zu schaffen, das finde ich, ist schon eine große Herausforderung. Und ich bin ja Tango-Tänzerin und dieses Spiel zwischen Nähe und Abstand, die es beim Tango braucht, die finde ich, die spielen auch immer wieder in Beziehungen eine Rolle. Also dieser gesunde Tanz, dieses gesunde Fließen zwischen Nähe und Distanz, zwischen Unabhängigkeit, Autonomie und eben halt Verbindung in Beziehung sein.
Das finde ich sehr schön, das Bild vom Tango, weil der ist ja auch so ein selbstbewusster Tanz von den beiden. Also man merkt ja, wenn der toll getanzt ist, da begegnen sich auch wirklich zwei auf Augenhöhe. Also es ist ja perfekt, wenn du das selbst auch noch in deinem Tanzen so erlebst. Wo ich dann einfach nochmal genau bei, also dieses kulturelle Ideal der Unabhängigkeit, da habe ich so viele Aha-Momente gehabt beim Lesen. Und zwar auch mal nochmal das eine, wenn wir erwachsen werden, was bringen uns unsere Eltern bei? Also dieses, du sollst unabhängig sein, Freiheit, von niemandem abhängig sein. Und da schreibt sie aber so schön rein, naja, aber es wird dabei ausgeblendet, dass Erwachsenwerden einfach auch bedeutet, du wirst nicht nur, du wirst die Beziehung zu uns als Eltern lösen und du wirst neue Beziehungen eingehen und durch diese neuen Beziehungen, durch neue Beziehungsnetzwerke wirst du dein Leben besser gestalten, schöner gestalten, erfüllender gestalten und das wird in der Erziehung ausgeblendet und dass man das bewusst den Kindern mitgibt. Du löst dich von uns, liebes Kind, und wir zeigen dir, wie du mit anderen Beziehungen eingehst, damit deine Bedürfnisse, wir befriedigen die jetzt für dich, damit deine Bedürfnisse auch in Zukunft erfüllt sind von Liebe finanziell und Sicherheit und. Das fand ich einen Gedanken, über den habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe auch keine Kinder, aber wo ich mir dachte, das stimmt, das kommt eigentlich viel zu wenig in dieser in diese Zeit des Erwachsenseins. Und dann, wenn man dann auf die Schule noch guckt, ne, da ist ja nach wie vor Machtgefälle, Lehrer, Schüler. Und ich verstehe auch, da kann man jetzt nicht unbedingt sinnvoll von Augenhöhe sprechen. Aber auch da zu überlegen, wie schafft man es über Bildung, Beziehungsbildung herzustellen, den Kindern, den Jugendlichen beizubringen, diese Abhängigkeiten im positiven Sinne, diese Verbundenheit zu erleben im positiven Sinne. Das fand ich nochmal einen wichtigen Gedanken. Also ich habe da noch nie wirklich so tief drüber nachgedacht, aber da gibt es, glaube ich, einiges, wo wir auch Verbesserungspotenzial haben in der Gesellschaft.
Ich glaube, dass, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, ich glaube, in den Schulen gibt es jetzt auch ganz, ganz viele Bestrebungen, den Schülern mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Also nicht so gemeinsam Dinge zu entdecken, nicht mehr von oben sozusagen vorzugeben und so das Wissen in die Schüler rein zu pressen, sondern wirklich eben halt auch zu gucken, also wie kann ich die Schüler auf ihrem eigenen Lernweg unterstützen? Und wo du gerade ja dieses Beispiel mit dieser Unabhängigkeit so aufgegriffen hast und ne, Jugendlichen, ich glaube, dass das ja auch ganz automatisch Entwicklungsstufen, ne, Ich-Entwicklungsstufen sind, die wir haben. Ne, zuerst nur dieser geschützte Raum in der Familie, dieser Raum, wo wir die Sicherheit herbekommen, wo wir uns den Gruppennormen anpassen, wo wir immer schön aufpassen, dass wir alle viel gemeinsam tun und ja, keiner raussticht. Und dann eben halt, ne, was sich ja dann auch in der Pubertät so zeigt, dass wir wirklich eben halt auch ausbrechen wollen, weil wir uns selber entdecken wollen, weil wir unsere eigenen Qualitäten kennenlernen wollen, weil wir unsere Stärken entwickeln wollen, weil wir unseren Radius einfach vergrößern, da eben halt dann über Familie und Schulkameraden hinausgeht und dann vielleicht auch andere Jugendliche als Gesprächspartner interessant wären, andere Erwachsene. Und ich glaube, dass das eben halt auch so ein ganz normaler Schritt ist. Und die Ich-Entwicklung vollzieht sich ja immer vom Ich zum Wir, zum Ich zum Wir. Und dieses sinnvolle Austarieren, wie viel Ich und wie viel Wir, je nach Kontext, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz interessanter Entwicklungsaspekt.
Ja. Und um an der Stelle nochmal wieder auch auf die Paarbeziehung zurückzuführen. Also ganz wunderbar, also die schönste Liebeserklärung, die man seinem Partner machen kann. Und das hat mich sehr bewegt, weil ich da auch natürlich an meine Ehe mit Erwin denke und wir seit 23 Jahren glücklich miteinander sind. Nicht zu sagen, ich liebe dich, sondern wir brauchen einander. Das finde ich so einen schönen Gedanken, dass man eben, und sie sagt eben, der Schlüssel zum Glück ist nicht, ich kann das alleine, ich bin unabhängig, sondern bewusst gewählte und gestaltete Abhängigkeiten einzugehen. Und diese Beziehung und auch diese Abhängigkeit, und das erklärt sie dann ja auch später, ist auch diese Liebe, dass ich eben respektvoll damit umgehe, dass ich genau mich darauf verlassen kann, dass der andere dieses Wir brauchen einander nicht missbraucht und ich umgekehrt es bei ihm nicht missbrauche. Und das war dann nochmal so ein schöner, also habe ich so geschmunzelt für mich, weil sie ja auch immer dieses Beispiel bringt mit, naja, wenn man jetzt zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben Wohnmobil, ne, wenn wir unterwegs sind. Mein Mann und ich, wir sind wirklich 24/7 zusammen, wir arbeiten zusammen, also wir machen alles gemeinsam. Und die Frage, die wir früher immer als erstes gehört haben, ist, ja, habt ihr keinen Rückzugsraum? Habt ihr da gar keine Privatsphäre? Wie haltet ihr das aus? Weil das Ideal einer funktionierenden Beziehung heutzutage ist ja tatsächlich, beide sind gleichberechtigte Partner, auf Augenhöhe, beide verdienen ihr Geld, jeder macht, der eine macht mal dieses, der andere macht mal das. Also dieses ununterbrochen miteinander zu sein, ist ja eher die Ausnahme. Früher war das das Normale. Und da hat mir das auch noch gezeigt, dass dieses Thema Unabhängigkeit eine extrem hohe Rolle in unserer Wertewelt spielt. Das Entscheidende für uns als Paar ist einfach zu wissen, hey, diese Abhängigkeit zu genießen, sage ich es jetzt mal, weil wir wissen, wir brauchen einander und schätzen uns genau für diese Dinge, die wir wo wir halt wissen, wofür wir uns brauchen. Da kommen so ganz viele Gedanken, das führt jetzt so weit, lest es ruhig nach in dem Buch, aber da habe ich nochmal auch über meine eigene Beziehung und Beziehungsfähigkeit nachgedacht.
Ich glaube, dass je weiter wir uns innerlich entwickeln, desto mehr Möglichkeiten haben wir ja, Beziehungen zu gestalten und eben aufzubauen. Und ich kann mich noch gut an meine Phasen so erinnern, wo ich so in diesem ich erobere die Welt-Modus war, Chaka. Und ich habe in Aschau im Chiemgau vor einer Hofeinfahrt gestanden von Nils Holger Moormann, einem Designer. Und da stand ein Schild, da stand nicht drauf, Ausfahrt frei halten, sondern Freiheit aushalten. Weil ich nämlich damals, daran erinnere ich mich noch, oftmals so diese Sache hatte, ja, jetzt liegt mir die ganze Welt zu Füßen und ich kann total machen, was ich will. Ich kann heute in Barcelona sein, und morgen in Shanghai. Aber irgendwas fehlt, nämlich auch diese Sicherheit, ein Menschen, mit dem ich mich austauschen kann und mit dieser geschützte Raum. Und ich glaube, wir Menschen brauchen beides, ja, und von daher herzlichen Glückwunsch, dass ihr schon 23 Jahre so gut miteinander auskommt und ja, es geschafft habt, euch im gemeinsamen Tun trotzdem diese inneren Freiheiten auch zu lassen und eigene Entwicklungsaspekte zu setzen.
Ja, und da, also um es jetzt mal wieder von den Paarbeziehungen weg, sehr schön finde ich da durchaus, und sie führt diesen Gedanken ja weiter, nämlich wenn man uns dieses Wir brauchen einander auch für das Unternehmen vorstellen, für die Welt, in der wir leben. Also wir sind Nationen, wir sind eine Spezie, wir leben in Ökosystemen, und genau diese also das ist total schwierig, und da gibt es leider vieles, was eben nicht funktioniert. Aber sich dessen bewusst zu sein, dass wir in dieser Abhängigkeit leben, und wenn man sich über Klima und Umwelt und unseren Planeten anschaut, wird es einem heute natürlich, schlägt es einem ins Gesicht, dass wir da nicht respektvoll und wertschätzend umgegangen sind. Aber genau das ist dieses, wo wir hin müssen, in diese Verantwortung zu gehen, dass es diese Abhängigkeiten gibt und dass wir die eben nicht missbrauchen, nach dem Motto, mein Bedürfnis ist das Einzige, das zählt und das unbedingt zur Geltung kommt, sondern dass alles eben zusammenhängt. Und das fand ich dann sehr schön. Sie bringt dann so einen kleinen Sidekick, dass es bei den nordamerikanischen indigenen Völkern, da gibt es ein Wort dafür, das fand ich ganz, ganz reizend, Mitakuye Oyasin. Und es das heißt so viel wie all meine Verwandten, und bedeutet in diesem Volk eben nicht nur den Blutverwandtschaftsgrad, sondern dass wir alle miteinander verwandt sind, auch mit unserer Erde. Das fand ich nochmal einen schönen Gedanken, um das zu bebildern, wo und wie alles zusammenhängt.
Das hast schon wieder so viele Sachen gesagt. Ich habe da drei Anmerkungen dazu. Das erste, wenn ich so ein Unternehmen zugange bin, dann merke ich ja auch immer, na ja, also da gibt es die in der Produktion und dann gibt es die Schreibtischtäter und bei den Schreibtischtätern gibt es auch noch mal welche, die so ein bisschen gefühlt mehr Wert haben als andere. Und dann denke ich immer, eigentlich ist das komisch und stelle dann ganz oft die Frage, jetzt überleg dir mal, was du ohne deine Kollegen wärst. Und ich glaube, wenn die Produktioner sich nicht anstrengen würden, hätte der Vertrieb nicht so viel zu tun. Und wenn niemand in der Verwaltung sitzen würde und den Rechnungseingang kontrollieren würde, hätten die Vertriebler auch nicht ihre Einnahmen und ihre gefüllte Lohntüte. Und wir hängen alle mit allem zusammen. Und das ist auch so dieser Grund, warum wir jetzt gerade so darüber nachdenken, beziehungsweise, also Beziehungen zu mir selber, beziehungsweise zu anderen, zum Partner, zu den Kollegen, zu den Kunden und eben halt auch beziehungsweiser Umgang mit unserer Mitwelt, also allem drumherum. Und es ist ja alles mit allem vernetzt. Und wenn ich irgendwie ja, mal dran denke, wie viele Darmbakterien wir zum Beispiel haben. Dieses Beispiel wird ja ganz oft gebracht. Also wenn es nicht dieses Zusammenwirken geben würde, würde es uns nicht geben. Und ich glaube, wir hängen an ganz, ganz vielen Stellen miteinander zusammen, wo wir jetzt eben halt auch merken, na ja, wenn wir mit dem Umweltschutz jetzt so weitermachen, dann hat das auch Auswirkungen nicht nur in Afrika, sondern dann hat es auch wiederum Auswirkungen auf uns. Und das merken wir ja jeden Tag in den Nachrichten. Und von daher finde ich dieses Thema, was Dittmar immer wieder anschneidet, diese Bedürfnisse. Ich berücksichtige die Bedürfnisse von anderen als ganz, ganz wichtig. Und sie sagt ja dann auch immer so schön, dass es gibt keine Bedürfniskonflikte, sondern es gibt Lösungskonflikte, was uns ja regelrecht dazu auffordert, nochmal hinzugucken. Also was brauche ich? Aber was braucht vor allen Dingen der andere jetzt? Und können wir irgendetwas finden? Können wir einen Gesprächsmodus finden, um uns das sozusagen gegenseitig klar zu machen und wirklich in eine Co-Kreation zu gehen, um Lösungen zu suchen, damit
Ja.
jeder möglichst Bedürfnisse befriedigt bekommt?
Ja, super wichtiger Punkt. Genau dieses von der Bedürfnis- und der Lösungsebene. Sie erklärt ja auch super gut, nämlich, also okay, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind in solchen Beziehungen, Beziehung auf Augenhöhe, sagt sie ja, wird da möglich, wo sich beide Parteien um ihre Bedürfnisse sorgen und verantwortlich mit ihrer Macht umgehen. Das ist ja, sagen wir jetzt, die Grundbotschaft. Und dann sagt sie, na ja, aber natürlich kann es jetzt mal sein, wenn wir jetzt wieder sagen, wo fahren wir denn in Urlaub, Liebling? Der eine will in die Berge, der andere will ans Meer. Ist das jetzt einmal eine Konfliktsituation, ne? Der eine will was anderes und wer entscheidet jetzt eigentlich, was gemacht wird? Und da sagt sie, das, was wir gelernt haben, wir haben drei Strategien gelernt. Das ist entweder, wir sind im Machtgefälle, eine Autorität entscheidet. Zweite Möglichkeit ist, okay, dann streiten wir jetzt, dann kommt es zum Machtkampf, zur Diskussion. Oder das dritte ist, der Konflikt wird vermieden, einer gibt klein bei. Und da sagt sie, und das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt und Botschaft in diesem Buch, beziehungsweise, du musst den vierten Weg gehen, nämlich die Bedürfnisse gegenseitig anerkennen und auf der Bedürfnisebene die Lösung suchen. Und das hat mich nochmal so erinnert oder genau auf den Punkt gebracht. Lösungsebene bedeutet, wenn ich da diskutiere, dann wird halt gestritten drüber, Berge oder Meer. Und das kann man jetzt auch auf unternehmerische Situationen beziehen. Wer will was und wer setzt sich durch? Aber wenn ich mich, dann bist du auf der Ebene von entweder oder. Und das macht es so anstrengend, so schwierig, so unangenehm. Da ist keiner glücklich, je nachdem, wie es ausgeht. Und wenn du aber auf die Bedürfnisebene zurückgehst, also dich mal ein Stück rausnimmst aus dem Thema und sagst, was ist, und sie nennt es die verbindende Lösung. Was ist das Verbindende und? Was wollen wir denn, wenn wir in Urlaub fahren? Was ist uns dann wichtig? Und dann ist es nicht ein Kompromiss. Der eine gibt da ein bisschen nach und der andere dort. Dann fahren wir halt in die Berge und haben noch irgendwie einen Swimmingpool dabei oder so. Sondern was ist uns wichtig im Miteinander? Welches Bedürfnis steckt da dahinter? Und wenn wir uns darüber austauschen können, dann sind wir echt in einer Beziehung auf Augenhöhe, wenn wir das auch äußern können, wenn uns das klar ist, was wir eigentlich wollen. Und dann finden wir auf einmal Lösungen, auf die ist man vielleicht vorher gar nicht gekommen. Also da kommen dann auch ganz andere Lösungen raus und gar nichts mit Berge und Meer, aber das Bedürfnis ist befriedigt. Und da hat sie so viele Beispiele, Kapitel drin. Also das macht sie ja, da geht es ja ganz tief drauf ein. Das finde ich so eine Fähigkeit. Und meine Güte, da bin ich auch lange nicht dort, dass ich das aus dem FF beherrschen würde, aber sich das klar zu machen, das fand ich, ist in diesem Buch ganz großartig rübergekommen.
Sie hat das ja immer sehr anschaulich gemacht und so Satzbeispiele, das gefällt mir eben halt auch so aus diesem Buch, dass man so schnell nachvollziehen kann. Und ja, das hört sich einfach an. Ich beachte die Bedürfnisse des anderen. Das Verrückte ist, dass der andere vielleicht seine Bedürfnisse gar nicht nennen kann, weil er erstens gar nicht weiß, also warum will er das jetzt eigentlich? Also manchmal denkt man gar nicht drüber nach, sondern sagt einfach, ich will jetzt das und das. Und wenn man mal genauer also in sich hineinhört, merkt man ja, was ist denn eigentlich der wahre Grund, warum ich das will, wie du schon sagtest? Und wenn ich dann schon weiß, okay, das ist jetzt mein Bedürfnis, das Bedürfnis noch so anzubringen, dass der andere sich nicht überfordert fühlt, beziehungsweise in diesen Zwang kommt, er müsse jetzt dieses Bedürfnis erfüllen. Das ist ja auch noch mal so ein Problem. Und hier eben halt dafür zu sorgen, wirklich zu sagen, das ist mein Bedürfnis, das stelle ich jetzt mal in diesen Raum. Wie ist denn dein Bedürfnis und können wir daraus was Neues kreieren? Das ist ja wirklich so die hohe Kunst. Und ich bin sowas von optimistisch, dass es gelingen kann, dass ich wirklich empfehle, das Buch zu lesen und sich gerade mit diesem Aspekt nochmal zu beschäftigen.
Ja, und du hast ja ganz toll zu diesem Thema auch eine Grafik gemacht. Ich weiß nicht, ich habe dich noch gar nicht gefragt, darf ich die verwenden, die Grafik zu den Interaktionsschichten?
Die darfst du unbedingt verwenden, weil das ist ja auch was, ich habe schon mit vielen über dieses Buch gesprochen, was die so erstaunlich fanden, dass wir uns erstmal überlegen müssen, wie wir uns eigentlich begegnen. Wollen wir die vier Schichten mal durchsprechen?
Gerne,
Das
gerne.
erste ist ja so, ich habe sie Maskenschicht genannt, aber Dittmann nennt sie Charakterschicht. Und das ist ja so die Kommunikationsform Smalltalk. Also ich gehe zum Bäcker. Und wenn ich ganz nett bin, mache ich so ein bisschen Smalltalk mit der Verkäuferin. Und das ist etwas, was so ein bisschen, ne, mir dieses Gefühl gibt, ah, da ist jetzt kein Feind, sondern da steht mir Freund gegenüber, aber da bin ich noch nicht in irgendeiner Beziehung, sondern da bin ich wirklich, ne, außen vor sozusagen. Und wenn wir in dem Modus mit unseren Kollegen sprechen oder wenn wir mit diesem Modus mit anderen Menschen umgehen, ich glaube, da kommen wir nicht ganz so weit. Der Lalu hat ja auch in Reinventing Organizations geschrieben, dass wir ganz, ganz oft auf Arbeit gehen und uns so eine Maske aufsetzen und da nichts Persönliches von uns blicken lassen. Das Schöne ist, wir sind da nicht verletzbar, aber das Traurige ist, wir sind auch nicht in einer Beziehung.
Ja.
Und dann geht sie an diese, ne, dann ist ja die nächste Schicht, das ist so diese Verteidigungsschicht. Wenn man da mal so ein Beispiel nennen sollte, ich glaube, da fällt einem sofort der Bundestag ein. Da geht es ja wirklich nur darum, zu erkennen, Sieg oder Niederlage. Und das ist ja so traurig, wo ich sage, da kommen wir nicht weiter, da kriegen wir diese Probleme nicht gelöst. Ich weiß nicht, wann ich das mal erlebt habe, wo, ne, die regierende Partei einen Vorschlag gemacht hat und die andere Partei gesagt hat, okay, das ist nicht schlecht, aber wir würden da noch eins drauflegen, wir würden die Idee noch besser machen. Was wir ja erleben, ist immer, ne, die Idee muss verworfen werden, ne, voller Angriff. Und wo ich denke, da kommen wir wirklich nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter.
Ja,
Und
da mag ich ganz kurz ergänzen, einhaken, weil das ist genau dieses, also wenn du die Talkshows anschaust, das bewegt sich ja alles auf dieser Ebene. Und da ist nochmal, das bringt sie nochmal sehr, sehr deutlich zum Ausdruck, auf dieser Ebene geht es immer um unsere Absolutheitsansprüche. Das heißt, wir glauben, unsere Welt ist die einzig wahre Objektive und wollen das den anderen überstülpen. Und das sagt sie nochmal sehr deutlich. Das habe ich auch in vielen anderen Büchern ja auch schon mal gelesen. Also, du kannst zwei beliebige Menschen aus dem riesigen Pool von uns 7 Milliarden Erdbewohnern rausgreifen. Sie leben alle zwei immer in einer anderen Welt. Und die kann ein bisschen näher aneinander sein oder auch extrem anders. Aber sich klar zu machen, dass wir uns loslösen müssen von diesen Absolutheitsansprüchen, weil die genau dann immer nur auf dieser Ebene entweder oder funktionieren und nicht lösungsorientiert sind und auch nicht bedürfnisorientiert. Das fand ich, kommt da in diesen Interaktionsschichten auch nochmal richtig gut rüber, weil dann erst kommt die nächste Schicht, diese Beziehungsschicht oder ich habe sie für mich Verbindungsschicht genannt, wo wir wirklich dann auf Augenhöhe den anderen Menschen begegnen.
Genau, wo es ja darum geht, nicht, dass die weiseste Lösung im Interesse aller Beteiligten sozusagen erarbeitet werden soll und sich durchsetzen soll. Da geht es wirklich um miteinander reden, um eine Co-Kreation, um sowas Fragendes, um was Neugieriges, eine offene Haltung. Und selbst da wird's ja Spannungen geben. Also in der Beziehungsschicht agieren heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass da immer alles Friede, Freundschaft, Eierkuchen ist, sondern auch da wird es Spannungen geben. Aber wie wir mit diesen Spannungen umgehen, das ist das Entscheidende. Nämlich zu sehen, okay, da sind wir jetzt so entgegengesetzt in unseren Wahrnehmungen von der Welt. Da können wir jetzt eigentlich nur den Frieden finden, dass wir die Meinung des anderen akzeptieren. Also da muss man auch mal in Kauf nehmen, dass es keine gemeinsame Lösung gibt. Und ich stelle mir mal vor, was in Organisationen passieren könnte, wenn alle diesen Weg in diese Beziehungsschicht gehen würden. Wie wir in Teams miteinander umgehen würden, wenn wir wirklich sagen, ich erkenne mein Gegenüber als jemanden, der zwar eine andere Meinung hat, aber ne, vielleicht bringt mich seine Meinung auch noch mal zu neuen Erkenntnissen. Oder ich sehe den Kollegen mit seiner ganzen Ganzheit. Also ne, er hat eben halt Erfahrung, was weiß ich, als Familienvater, als jemand, der ein bestimmtes Hobby hat, eine bestimmte Weiterbildung, eine bestimmte Kompetenz. Und ich sehe so seine Ganzheit und nicht, aha, das ist der Robert aus der IT und das ist die Heike aus der Verwaltung. Und diese Einladung, ne, zum gemeinsamen Tun, zu so einer Kooperations- oder Ko-Kreationsfähigkeit, ich glaube, das ist das, was die Welt jetzt braucht.
Ja, und also gerade das ist ja dann wieder der Kreis zum Anfang. Also wenn jetzt das Ganze über Technologie, diese verbindenden Elemente eigentlich durch Technik ersetzt werden, müssen wir uns ja umso mehr fragen, wie bekommen wir die Verbindung wieder hin? Und da schreibt sie das auch nochmal so schön eben genau bei dieser Beziehungsschicht, was Wertschätzung und Respekt bedeutet im Umgang miteinander. Und das eben fand ich nochmal so einen kleinen Aha-Moment für mich. Dieser Spruch, ja, Respekt muss sich jemand erstmal verdienen, ne? Meinen Respekt muss sich erstmal jemand verdienen. Dann hat es mit Respekt nichts zu tun, sondern dann bin ich genau in diesem Absolutheitsanspruch, dass ich sage, so wie meine Welt funktioniert, ist die einzig mögliche Welt und der andere hat sich dieser Welt anzubequemen und dann verdient er meinen Respekt. Und da sagt sie nämlich sehr schön, nee, Respekt ist in einer Beziehung ist Voraussetzung für Augenhöhe und nicht das Ergebnis. Und das muss man sich auch nochmal klar machen, dass man mit Respekt und Wertschätzung, wenn man jemand anderem begegnet, dass man ihn erstmal so in seiner Welt lässt. Und guckt, also bei Beziehungen, also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie mit politisch Rechten jetzt auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen machen. Im Gegenteil, mit denen will ich auch keine Beziehung eingehen, muss ich jetzt mal sagen, an der Stelle. Aber dass wir uns zumindest respektieren, dass der andere einfach in einer anderen Welt lebt. Das ist ja schon mal ein Schritt vorwärts.
Und ich glaube, wir spüren das auch, wenn jemand mit uns in so einer Beziehungsschicht drin ist. Also ich glaube, das ist so ein ganz warmes Gefühl, so ein Ja, der will mir Gutes, man kriegt so ein bisschen Rückenwind. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass wir das mehr in den Fokus nehmen. Und jetzt geht es ja auch ganz viel, diese Diskussion Generation. Ne, die junge Generation kommt in Unternehmen und die haben jetzt so Forderungen, die wollen nicht so viele Überstunden schrubben wie vielleicht doch die Generation vorher. Die wollen Sinn in ihrer Arbeit und und. Also die haben viele Forderungen und die kann ich total verstehen. Und das ist jetzt aber auch nicht so, dass man so die Unternehmen, die Geschäftsführer, die Führungskräfte da so schachmatt setzen sollte, sondern wirklich gucken sollte, wie kriegt man das denn jetzt also übereinander? Also auf der einen Seite diesen Anspruch der jungen Generation und auf der anderen Seite, ja, das Unternehmen muss ja irgendwie funktionieren. Die Kunden warten auf Lieferungen und so weiter. Also wie kriegt man das gut ausbalanciert? Wie kriegt man da diese Bedürfnisse gut miteinander hin? Und ich glaube, das gelingt, indem man dann eben halt auch erkennt, ja, der Chef ist auch nur ein Mensch. Auch ein Geschäftsführer ist keine Maschine, sondern ein Mensch. Und hat natürlich eine Verantwortung nicht nur gegenüber den Arbeitnehmenden, sondern eben halt gegenüber den Kunden, Zulieferern und. Und ich glaube, wenn wir mal versuchen, uns auf den Stuhl des anderen zu setzen und die Position von den anderen einzunehmen, dann merkt man wahrscheinlich gut, welche Forderungen kann ich denn stellen und was kann ich mir wünschen als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und wo sollte ich vielleicht noch mal in mich gehen und mal schauen, was ist realistisch und was nicht. Und genauso eben halt so Führungskräfte zu verstehen, ja, die junge Generation, die will nicht so arbeiten, wie wir das gemacht haben, sondern bei denen ist es eben halt wichtig, dass sie selber eben verwirklichen können, Herausforderungen haben, Entwicklungsmöglichkeiten in der Organisation erhalten und so weiter. Also, dass man das alles so ein bisschen übereinander legt.
Ja, und da könnt ihr auch wieder, also das ist immer das Nette, diese Übungen, die da dazwischen sind. Da gibt es ja auch genau diese Übung, wo man sich, kann man für sich alleine machen, aber ich nehme an, du machst es im Unternehmenskontext auch in solchen Workshops, wo man einfach zwei Stühle gegenüberstellt und dann setze ich mich auf den einen Stuhl und sage, jetzt bin ich mal der Arbeitnehmer oder der 20-Jährige, der einen Arbeitsplatz sucht. Dann rede ich in dieser Perspektive und dann setze ich mich auf den anderen Stuhl, also wirklich das auch mit diesem körperlichen Verbinden, dann setze ich mich auf den anderen Stuhl und dann gucke ich mal, wie fühlt sich's jetzt aus dieser Perspektive an? Also das sind dann so Sachen, wo man dann auch Wertschätzung lernen kann, diesen Blickwinkel des anderen einzunehmen. Und da hat sie einen wunderschönen Begriff. Da gibt es auch eine Übung, wie man Wertschätzung lernt. Und da sagt sie dann, damit du es schaffst, den Teppich der Wertschätzung flauschiger zu machen. Das gefällt mir total
Ja,
gut.
das habe ich auch noch in Erinnerung. Also die hat ja lauter so kleine nette Beispiele da drin. Also das ist alles sehr, das ist so nicht so ein Theoriebuch, das ist wirklich ein Buch, wo man ständig ins Nachdenken, Üben kommt, in die Praxis. Also es gefällt mir sehr gut. Ja.
Du, wir sind schon
Ja,
zeitlich wieder wunderbar. Es ist so schnell vergangen. Hast du noch einen Punkt, den du unbedingt loswerden willst?
genau wie ich, also unbedingt. Ich habe noch zwei Punkte, und zwar, wir haben noch die vierte Schicht vergessen, den innersten Kern. Und
Ja,
das schlägt
stimmt.
so ein bisschen den, das schlägt ja so ein bisschen den Bogen zu dem, was du gesagt hast mit dem unabhängigen Teil. Es gibt nämlich noch den innersten Kern, also wo wir im Kontakt mit uns selber sind. Und das ist diese Ebene, wo wir ja Energie bekommen. Wo wir uns sozusagen, was weiß ich, beim Yoga zum Beispiel, eine Energie holen, mit uns alleine sind. Und das Problem ist aber da, dass wir nicht mit jemand anders in Beziehung sind. Also wenn uns irgendwelche Gurus immer die sagen, wir sollen keine Bedürfnisse mehr haben, dann sind wir auch nicht in Beziehung. Es ist gut, Bedürfnisse zu haben. Es ist gut, sich nach irgendetwas zu sehen. Es ist gut, auch in eine gesunde Abhängigkeit zu irgendwelchen Mitmenschen zu gehen. Und trotzdem ist eben halt dieses, ich hole mir da Energie in meinem innersten Kern auch noch mal ganz wichtig. Genau. So, die sollten wir jetzt nicht vergessen haben, damit wir wirklich alle vier Schichten von Dittmar zusammen haben. Und was ich mir sonst noch wünschen würde, ganz, ganz viele natürlich Leser von diesem Buch, weil es so aktuell ist. Und ich würde mir noch wünschen, dass gerade Führungskräfte in Organisationen dieses Thema Beziehungen und Energie, Beziehungsenergie mal mehr in ihre Beobachtung nehmen. Weil ich glaube nämlich, da liegt was ganz Entscheidendes, gerade jetzt vor dem Hintergrund KI.
Genau. Und die Autorin, die Vivian, die hat ja sogar auch ein Buch geschrieben, das heißt Gefühle at Work. Also das in dem Zusammenhang zu lesen, macht auch total Sinn. Und ich habe jetzt vor kurzem hier besprochen, das Buch Mitgefühl. Also auch das, so wie du sagst, wenn es gelingt, dass Führungskräfte dieses Thema sich selber aktiv auf die Tagesordnung setzen, glaube ich, dann kann und wird sich sehr viel bewegen. Ich habe noch zum Abschluss einen Gänsehautsatz mitgebracht. Der passt, glaube ich, ganz gut jetzt nochmal, um das zusammenzufassen, was das Buch vermittelt und worum es geht. Ich lese dir den jetzt einfach möglichst dramatisch vor und dann schließen wir unseren Podcast. Also, in der Unabhängigkeit sind Begegnungen möglich, keine Beziehungen. Beziehungen sind die Verbindungen, die durch ein Geben und Nehmen entstehen, das über die Beliebigkeit hinausgeht, das in jene Schichten vordringt, wo wir einander wirklich brauchen. Beziehung entsteht, wenn wir die Entscheidung treffen, dass uns jemand wichtig ist und zulassen, dass er diese Entscheidung über uns trifft, sodass wir austreten können aus dem Gefängnis unseres Einzelkämpfertums. Ist das nicht wunderbar?
Gänsehaut, da darf man jetzt auch nicht weitersprechen.
Genau. Steffi, in dem Sinne sagen wir es ganz schnell. Ciao, ich sage herzlichen Dank, das war ein super schönes Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht und hat mich auch noch mal tiefer ins Thema gebracht. Ich danke dir.
Vielen Dank für den schönen Austausch, Angela.
Sehr gerne. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.